Willkommen bei Weltkirche aktuell, liebe Hörerinnen und Hörer, wo wir uns heute mal wieder auf eine weite Reise begeben. Eine Reise nach Papua-Neuguinea, einem fernen, uns weitgehend unbekannten Land, das aber über eine blühende Kirche verfügt. Aus dem Studio des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not begrüßt Sie Volker Niggewöhner und wir sind gleich telefonisch verbunden mit Erzbischof Karl Hesse in Rabaul. Herr Erzbischof, aufmerksame Hörer unserer Sendung werden Sie von früheren Sendungen her kennen. Sie waren ja auch beim Kongress Treffpunkt Weltkirche 2006 Gast von Kirche in Not. Deswegen brauche ich Sie jetzt nur kurz vorzustellen. Sie sind der Erzbischof von Rabaul, das liegt auf der Insel Neubritannien, also nicht auf der Hauptinsel. Sie stammen gebürtig aus dem Sauerland, aus Arnsberg genauer gesagt, und leben jetzt schon seit über 40 Jahren auf Papua-Neuguinea. Seit fast 30 Jahren sind Sie nun auch schon Bischof. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass Sie in Papua-Neuguinea gelandet sind?
Guten Tag allen Hörern. Vielen Dank für das Interview. Es ist so passiert, dass ich gute Bekanntschaft hatte mit einem Bruder und anderen Personen, der Herz-Jesu-Missionare, die im Sauerland in Öfentrop zu der Zeit ein Scholastikat aufgebaut hatten. Und über diese Gemeinschaft bin ich dann auch nach Hiltrup gekommen, ins Internat, und habe dort studiert und habe mich dann weiterhin auch dieser Gemeinschaft verpflichtet gefühlt und über die Gemeinschaft dann als Priester mit 30 Jahren nach Papua-Neuguinea ausgereist.
Das Wissen über Papua-Neuguinea, das dürfte bei uns hier in den deutschsprachigen Ländern nicht allzu groß sein. Im Lexikon kann man nachlesen, dass es der drittgrößte Inselstaat der Welt ist, dass es dort viele verschiedene Ethnien mit hunderten verschiedener Sprachen gibt. Aber weitgehend unbekannt dürfte sein, dass es auch geschichtliche Berührungspunkte zu Deutschland gibt. Welche sind das?
Der erste Punkt ist natürlich, dass dieses Gebiet Neuguinea, abgetrennt von Papua, das war englische Kolonie, dass der Teil Neuguinea, der nördliche Teil des östlichen Teiles der großen Insel Neuguinea und die vielen Inseln in Neubritannien, Neuirland, Manus und so weiter, dass das deutsche Kolonialgebiet war, seit etwa 1883, 85. Und dass eben aufgrund dieser Tatsache, dass deutsche Regierung hier Fuß gefasst hatte, wir gebeten worden waren, in Hiltrup dann auch ein Haus aufbauen durften und gebeten worden waren, Missionare nach Papua-Neuguinea zu schicken. Also ist es über die Regierung passiert, dass wir hier als deutsche Missionare in Papua-Neuguinea zum Einsatz kamen.
Wie hat sich Papua-Neuguinea denn in den knapp 40 Jahren entwickelt, seit Sie dorthin gegangen sind?
Es ist sehr vieles passiert in den 40 Jahren. Vor allen Dingen natürlich dann auch 1975 am 16. September die Unabhängigkeit von Australien, nachdem wir 72, 73 eine eigenständige Regierung schon aufgebaut hatten. Das war natürlich ein tiefer Einschnitt in das soziale Wesen, in das Leben, in die Entwicklung dieses Landes. Ich muss sagen, dass seit der Unabhängigkeit doch sehr viel Positives auch geschaffen worden ist. In den ersten Jahren arbeiten dort dann noch viele australische Mitarbeiter in der Regierung, nicht als Abgeordnete, aber als Administratoren, Verwalter und so weiter, ist doch sehr, sehr vieles geschafft worden. Vor allem auch an der, was Infrastruktur angeht, die Entwicklung auf dem Sektor des landwirtschaftlichen Wesens. Entwicklungen traten dann auch sehr stark im Abbau von Hölzern, der Tropenwälder. Viele Fischereibetriebe wurden in Gang gesetzt. Also ich muss sagen, es ist viel geschafft worden seit der Unabhängigkeit.
Ja, früher kamen die Einflüsse ja mehr von Missionaren, von den Kolonialmächten, auch von den Australiern. Wo kommen denn die Einflüsse heute her?
Also in den letzten 10 Jahren, wenn ich mal so sagen darf, hat sich das Bild ein wenig gewandt und es ist dabei, sich noch stärker zu wandeln. Die Einflüsse kommen stärker vom asiatischen Raum, von auch Indonesien aus dem westlichen Bereich, aber mehr aus dem nördlichen, von Malaysia, China, Thailand nicht so viel. Aber der Einfluss Japans ist auch sehr stark. Der Einfluss Australiens ist immer noch spürbar. Auch Gelder fließen noch von Australien in die Regierung, in die verschiedenen sozialen Werke wie Gesundheit und Erziehungswesen. Aber das tägliche Leben wird doch auch schon sehr, sehr bestimmt von Leuten aus dem asiatischen Raum. Vor allen Dingen, was das Wirtschaftswesen betrifft, was die Autos angeht. Die kommen fast ausschließlich aus Japan, vielleicht Korea noch. Aber sonst, was Holzabbau angeht, was Fischerei angeht oder andere Geschäfte auch, so ist doch sehr, sehr viel von Asien her, da hier in Papua-Neuguinea jetzt eingeführt worden.
Also viele asiatische Einflüsse, sagten Sie. Bleiben wir mal bei China, dem kommenden Giganten, der sich jetzt öffnet und natürlich dann auch immer mehr nach außen ausstrahlt. Jetzt war zu lesen, dass immer mehr Chinesen zu großen Teilen auch illegal nach Papua kommen, um dort Geschäfte zu machen. Ist das etwas, was man bei Ihnen mit Sorge beobachtet?
Ich denke schon, dass man sagen kann, es macht uns Sorge. Es ist nicht nur zu sehen auf der höheren Stufe, was die Regierung betrifft, was große Unternehmen betrifft, sondern man trifft diese Menschen auf der Straße, in den Geschäften. Ich hörte jetzt vor einigen Tagen, dass in Goroka, einer mittelgroßen Stadt im Hochland, dass dort sehr, sehr viele Geschäfte von Malaysien, meistens sind sie in chinesischer Abstimmung, betrieben werden. Auch hier in Rabaul sieht man hin und wieder, also den Einfluss, der Einfluss wird sehr, sehr stark. Und wir machen uns schon Sorgen. Sorgen einmal dahingehend, dass die Regierung sich wenig Gedanken darüber macht, dass doch den Leuten viel Arbeit wegnehmen, dass sie doch sehr einseitig dann auch ausgerichtet sind in der Wirtschaftsorientierung. Und auf der anderen Seite wieder, dass die Leute sich Sorgen machen und Gedanken machen, weil muss das sein, dass wir, wenn wir in den Laden gehen, wie immer auf fremde Menschen treffen und wir Papua-Neuguineen nicht das bringen, was wir gerne bringen möchten. Also zu einem Aufstand, würde ich sagen, wird es vielleicht nicht kommen, nicht bald kommen, aber gewisse Unruhen in kleineren Kreisen, an kleineren Auswirkungen, ich denke, sind schon denkbar. Die Menschen machen sich Gedanken, wo geht der Weg hin?
Hat das denn auch direkte soziale Folgen, diese Immigration aus den asiatischen Ländern?
Sozial, ja, was den Holzabbau angeht, sie kommen und gehen und die Menschen haben große, große Erwartungen an sie. Krankenhäuser sind versprochen, Schulen werden diskutiert, Aufbau von Schulen wird diskutiert. Man spricht über Straßennetze, über Brücken und nach vielleicht 2-3 Jahren ist das Holz abgeholzt und der Unternehmer verschwindet und lässt zurück. Wirklich eine katastrophale Situation, sozial wie auch material und physisch gesehen. So, dass es schon einen sozialen Einfluss hat auf die Menschen. Ich denke, sie sind in der Lage, es zu tun, aber man muss sie fordern und man darf ihnen die Chance nicht nehmen.
Herr Erzbischof, die Mehrheit der Bevölkerung von Papua-Neuguinea gehört christlichen Konfessionen an. Und das mag doch in unseren Ohren recht erstaunlich klingen, da das Christentum ja vor allem im angrenzenden asiatischen Kontinent und in der benachbarten Region vielfach nur eine verschwindend geringe Minderheit ausmacht. Woran liegt denn das, dass das Christentum gerade auf Papua-Neuguinea so Fuß gefasst hat?
Wir haben vor 14 Tagen die große Feier der 125-jährigen Ankunft der ersten Missionare gefeiert und damit auch den Anfang der ununterbrochenen Missionierung von Papua-Neuguinea. Als diese Missionare nach hier kamen, da hat die Bevölkerung noch keinen Kontakt gehabt mit irgendwelchen anderen Religionen, sei es Buddhismus, sei es Islam oder Hinduismus, noch keinerlei Kontakt gehabt, sodass die katholische Kirche zusammen mit der methodistischen Kirche, die 7 Jahre vorher hier in Rabaul begann, die ersten Missionare waren, die auch dann die eingeborene Bevölkerung auf den Glauben hin ansprach und sie dann auch evangelisierte. So, der Anfang ist gemacht von Missionaren der methodistischen, der katholischen Kirche und das hat sich dann eben ausgebreitet in die vielen Gebiete, durch die steile Missionare, die Franziskaner-Missionare, die Kapuziner, die Marienhiller, die Passionisten und verschiedene andere Ordensgemeinschaften haben dann hier Fuß gefasst. Und es waren meistens Gebiete, die von den Missionaren bearbeitet wurden, die noch von keiner ausländischen Religion, nur von der einheimischen Religion, dem Geisterglauben, dem Ahnenkult, gelebt haben.
Wie hoch ist denn der Anteil der katholischen Bevölkerung?
Genauer Angaben sind natürlich sehr schwierig zu machen. Man schätzt etwa 28-29% der Gesamtbevölkerung als katholisch ein.
Also fast ein Drittel, ja.
Fast ein Drittel haben Sie recht, ja. Während die Lutheraner verschiedene Richtungen mit den Evangelikalen zusammen doch wohl etwa 35% ausmachen, denke ich mal. In den 7-Tage-Adventisten sind auch recht stark und wachsen sehr stark, wohl am stärksten von allen religiösen Gemeinschaften. In den letzten Jahren sind sehr viele Sekten ins Land gekommen. So gibt es zurzeit in Goroka, die Stadt, die ich vorhin schon mal ansprach, gibt es etwa 30 bis 35, vielleicht inzwischen schon 40 Kirchen, die sich dort breit gemacht haben.
Hat diese christliche Prägung des Landes auch Auswirkungen auf die Politik, auf die Verfassung des Staates?
Da haben Sie eine gute Frage angeschnitten, ja. Man muss dazu sagen, dass die Regierung erst seit den 50er Jahren, 1950 etwa, begonnen hat, Schulen einzurichten auf Neuguinea. Papua war englische Kolonie, dann Treuhandgebiet Australien und dort gab es Schulen seit Beginn der Kolonisation. Während in den anderen Gebieten es Schulen während der deutschen Zeit gab, dann aber nur während der australischen Zeit diese Schulen nicht mehr weiterhin gefördert wurden, sodass alle, die in irgendeiner Weise ausgebildet wurden und zu Positionen kamen, sei es in der Regierung oder im Schulwesen, Erziehungswesen, im Gesundheitswesen, ausgebildet worden waren bei den verschiedenen Kirchen. Und so kam es dann auch, als es zur Gründung der Rechte von Papua-Neuguinea, des Grundrechts von Papua-Neuguinea kam, dass die meisten oder ein sehr großer Teil katholisch orientiert waren, andere lutheranisch. Und wir haben sich zusammengetan und dann eine Verfassung entstanden, die auf den Traditionen der Papua-Neuguineesen beruht und der christlichen Religion. Sodass die Fundamente der Verfassung wirklich beruhen auf der Tradition der Menschen hier im Lande und der christlichen Religion.
Es ist eigentlich ein interessantes Phänomen, ein ganz fernes Land aus unserer Sicht, das allerdings auf christlichen Werten ruht in der Verfassung und bei uns in Europa ist das nicht der Fall. Aber es gibt in Papua-Neuguinea natürlich auch noch viele andere Religionen, die natürlich eine geringere Anzahl an Mitgliedern haben. Dazu gehört natürlich auch der Islam. Jetzt war kürzlich zu hören, dass es im Westteil von Papua-Neuguinea, der zu Indonesien gehört, muslimische Extremisten, Terroristen die Region infiltrieren regelrecht. Ist der Terrorismus jetzt auch bei Ihnen angekommen?
Ich habe keinerlei Informationen. Die Möglichkeit, dass eine Infiltration dort besteht, an der Grenze nach Wanimo hin, der Provinz, die Irian Jaya angrenzt, das ist durchaus möglich. Aber ich habe von Terrorismus in Papua-Neuguinea in dieser Form noch nicht gehört. Wohl, was Sie ansprachen, den Islam, ja, der kommt hinein, auch durch die Malaysien, die nicht so sehr von Indonesien, was von Malaysia, vor allen Dingen auch durch den Anbau von Öl, Palmpflanzungen. Und es gibt schon Moscheen, auch in Kimber, auf Neubritannien, in Port Moresby. Und ich denke, dass der Islam sich da auch wohl auf die Zukunft gesehen sich weiter ausbreiten wird.
Ihre Region, die wird immer wieder auch von Vulkanausbrüchen und auch Tsunamis heimgesucht. Zuletzt im Oktober des vergangenen Jahres, Kirche in Not hat darüber berichtet. Ist Klimawandel, ist Umweltschutz etwas, das jetzt auch bei Ihnen diskutiert wird oder schon länger diskutiert wird?
Ich denke schon, dass es sehr stark diskutiert wird. Mr. Clinton hat einen kurzen Besuch hier auch gemacht in Papua-Neuguinea und hat dann auch darüber gesprochen, über den Raubabbau von Hölzern und auch die Ausbeutung der Fischereigründen. Man spricht sehr darüber. Natürlich, wir sind alle besorgt, dass einige der Inseln, der Atolls, in den nächsten 10, 20 Jahren überspült werden könnten von der ansteigenden Meer. Da haben wir schon ganz große Sorgen. Und insofern war dies auch ein Thema bei der Konferenz der Bischofskonferenzen von Papua, Neuguinea, Australien, Neuseeland und ganz Ozeanien im letzten Jahr in Suva und wurden auch dann als eines der wichtigsten Themen dargestellt innerhalb dieser Konferenz der Bischofskonferenzen von Ozeanien. Wir machen uns Gedanken und es wird schon darüber geschrieben, darüber gesprochen. International sind wir da auch verbunden mit den Ländern in Ozeanien und über den asiatischen Raum.
Herr Erzbischof, die Mission der Weltkirche steht ja im Mittelpunkt unserer Oktoberreihe hier bei Weltkirche aktuell. Sie sind Herz-Jesu-Missionar. Was verbinden Sie persönlich mit dem Begriff Mission heutzutage?
Ich denke, man muss da wohl differenzieren, wo man lebt, wie man lebt, in welchem Stadium die Entwicklung ist. In Papua-Neuguinea würde ich sagen, Mission heute ist Kirche. Es ist keine Mission in dem Sinne, dass wir Heidenbekehrungen durchführen, dass wir Menschen abwerben von anderen Kirchen, die dann in die katholische Kirche aufgenommen würden. Das ist nicht mehr der Fall. Es ist eine kirchliche Organisation eingerichtet worden am 15. November 1966, also schon seit über 40 Jahren sind wir Kirche. Und ich vergleiche es doch sehr, sehr stark auch mit europäischen Verhältnissen, was Kirche angeht. Also wir müssen, wie in Deutschland auch, eine Neuevangelisierung durchführen hier, eine Intensivierung der Erwachsenen in der Ausbildung des Glaubens und auch in der Ausbildung im sozialen Gefüge hier in Papua-Neuguinea. So unsere Arbeit sieht nicht so unterschiedlich mehr aus von der Arbeit der Bischöfe, der Priester, der Laien in Europa. Also es hat sich doch sehr, sehr viel getan in den letzten Jahren. Fast alle Strömungen, die wir in Europa erfahren, kommen nach Papua-Neuguinea über Australien vielleicht innerhalb von 3-4 Jahren. Also was Globalization angeht, was auch die sozialen Zustände betrifft, was Materialismus betrifft, ich denke, da liegen wir nicht sehr weit mehr hinter Europa oder anderen westlichen Ländern zurück. Da müssen wir ansetzen in der Neuevangelisierung. Wir sind in Rabaul dabei, eine weitere große Konferenz, General Assembly, der Versammlung der Katholiken in ganz Rabaul im Juni nächsten Jahres durchzuführen. Wir versuchen zu orten, wo stehen wir heute, was sind die wichtigsten Gebiete, vor allen Dingen auch Säkularisation, ein Wort, das ich vorhin suchte, nicht fand. Säkularisation nimmt sehr starken Fortschritt in Papua-Neuguinea. Es kommt über Australien, über das Erziehungswesen, Gesundheitswesen, über die sozialen Zustände ins Land hinein. Wir haben da schon ernsthaft mit zu kämpfen. Wenn ich mal sagen darf, dass wir vor etwa 20 Jahren bis zu 80% der Bevölkerung sonntags zum Gottesdienst in den Kirchen hatten. Heute ist diese Zahl auch schon auf, würde ich mal sagen, vielleicht 40-50% zurückgegangen. Mir sagte vor einigen Tagen jemand, der in Goroka im Indonesian Institute arbeitet, dass zwei Kirchen sehr stark zunehmen. Die eine ist die Sieben-Tage-Adventisten und die andere ist die Kirche in Anführungszeichen derer, die nicht mehr in Kirche gehen. Also die zwei Gruppen wachsen sehr stark in Papua-Neuguinea.
Also ähnliche Probleme wie bei uns in Europa. Sie haben es erwähnt, Stichwort Säkularisierung. Aber dennoch muss es da ja auch Unterschiede geben. Denn bei uns in Europa, da haben wir ja das Problem, dass viele Menschen in ihrem Glauben wenig lau geworden sind. Andere haben den Glauben vielleicht gar nicht kennengelernt in ihrer Jugend, wenn wir jetzt mal an die neuen Bundesländer in Deutschland denken. Aber in Papua-Neuguinea, da gibt es ja auch viele Menschen, die zum christlichen Glauben gekommen sind, die vorher etwas anders geglaubt haben, noch vor kurzer Zeit oder vor einer Generation. Wie geht man denn auf diese Menschen zu?
Sie müssen verstehen, dass die Menschen in Papua-Neuguinea, nachdem ich 40 Jahre jetzt unter ihnen lebe, erfahre ich es mehr und mehr, doch ganz anders gelagert sind. Von ihrer Kultur her gesehen, von der Kindheit der Menschen, die ja nun doch sehr einwirkend ist auf das gesamte Leben eines oder der Menschen hier. Und wir müssen einfach davon ausgehen, dass diese Menschen ihren Glauben anders erfassen, erleben und leben, als wir in Europa tun. Das heißt, sie tun es ganz eng verbunden mit ihrer Tradition, dem Ahnenkult, auch dem Geisterglauben, Heilungen, wie sie früher durchgeführt haben, kommen heute mehr und mehr in den Vordergrund, so dass wir es einfach nicht umgehen können, den Glauben in die Kultur der Menschen hineinwachsen zu lassen und die Kultur in den Glauben hineinwachsen zu lassen. Eine gegenseitige Begegnung, ich würde sagen eine gegenseitige Bereicherung. Aber dazu kommt natürlich, dass die Verstädterung sehr, sehr stark zunimmt. Mit der Verstädterung kommt die Arbeitslosigkeit, kommt das Drogenproblem, kommt der Zerfall der Kulturen, kommt der Zerfall der traditionellen Familien. Dies nimmt doch sehr, sehr stark zu. Wie in den meisten Entwicklungsländern, möchte ich sagen, ist doch in Papua-Neuguinea, dass die Regierung sich doch recht wenig kümmert um die abgelegenen Gebiete. Man macht Projekte in Städten oder wenn natürlich irgendwo ein Ölfund vorrätig ist oder man findet Kupfer oder Gold, Papua-Neuguinea ist auch sehr reich, dann natürlich konzentriert sich alles, aber das wird dann auch wie schon wieder ausgebaut in ein städtisches, wo dann auch Fernsehen ist. Man staunt, dass schon Schulkinder mit dem Mobile durch die Gegend laufen und alles Mögliche abhören, abhorchen, Verbindungen, Kommunikation aufbauen. Die Infrastruktur hat sehr, sehr gelitten in den letzten Jahren. Was die Fluggesellschaften angeht, die First Level Airlines, kleinere Fluggesellschaften, in unserem Gebiet ist fast total verschwunden. Wir sind auf Schiffe angewiesen, die auch nicht regelmäßig fahren und viel, viel Zeit rauben natürlich. Es ist nicht so einfach mehr, hier die Arbeit durchzuführen, wie es vielleicht vor 20 oder 30 Jahren noch gewesen ist, wo wir unsere eigenen Schiffe hatten, unsere eigene Infrastruktur, aber die ist total aufgegeben worden, auch aus finanziellen und aus personellen Gründen. Wie schon gesagt, also der Zulauf der Städten, vor allen Dingen, was die Städte im Hochland angeht, Mount Hagen und Soroka, Mendi, dann Port Moresby und Lae, also das ist schon ein gewaltiger Zuwachs von Menschen, die Arbeit suchen, wohl kaum Arbeit finden, können sich vorstellen, welche Probleme diese Menschen bewältigen haben.
Also man muss die Sache von zwei Seiten betrachten. Einerseits ist es die Säkularisierung, die immer weiter um sich greift, auch in ihrer Region wie bei uns auch. Andererseits haben die Menschen eine eigene Kultur, ein eigenes Wesen, was sich auf das Glaubensleben auswirkt. Beschreiben Sie doch mal, wie man bei Ihnen Gottesdienst feiert.
Was die großen Strukturen betrifft, die sind natürlich gleich, aber auf der anderen Seite der Gottesdienst bei uns schon, möchte ich sagen, sehr lebendig. Es macht Freude, es macht Spaß, einen Gottesdienst zu feiern. Die Menschen sind mit dabei. Sie bereiten vor mit Tänzen, Gesängen, mit Einlagen aus ihrer Kultur, tanzen sie den Gottesdienst. Und ich denke, dass dieses doch auch sie weiterhin am Gottesdienst teilnehmen lässt. Ich denke, dass die Menschen sich freuen, den Gottesdienst gestalten zu können in der Art, wie sie ihre Feste feiern, ihre Tanzfeste feiern. Die großen Festessen sind verbunden mit den Veranstaltungen in der Kirche, die jetzt die 125-jährige Feier, der Ankunft der ersten Kirchenmissionare. Dann wird das alles nochmal wieder theatralisch aufgenommen, wird auch dargestellt, mit in den Gottesdienst auch zum Teil hineingenommen. Das mehr das tägliche Leben auch im Gottesdienst zum Tragen kommt. Die Leute hier sind noch sehr, sehr daran interessiert, da den Beistuhl zu kommen, zu den Sakramenten, Taufe, Firmung. Letzten Samstag habe ich besonders durchliche getauft, die ich nach Popel selbst, ich habe der Pfarrei. Das Leben ist noch recht lebendig. Aber wir sollen uns da nicht täuschen lassen. Ich denke, wir haben viel Arbeit vor uns, zusammen mit den Laien, um dieses dann auch aufrechtzuerhalten, vielleicht noch auch wieder zu verbessern.
Herr Erzbischof, Missionare haben die Kirche in Papua-Neuguinea mit aufgebaut. Gibt es denn mittlerweile genügend einheimische Priester und auch Wissenschaftler, Theologen, oder ist das Christentum bisher immer noch ein Import geblieben?
Vielleicht darf ich mal als Beispiel die Diözese Rabaul nennen, weil ich sie gut kenne. Vielleicht überrascht es Sie, wenn ich Ihnen sage, dass die Kirche von Rabaul, die Erzdiözese Rabaul, inzwischen 8 Bischöfe der Kirche von Papua-Neuguinea geschenkt hat. Also 8 einheimische Bischöfe, von denen allerdings schon 3 verstorben sind. Dann haben wir ein eigenes Priesterseminar innerhalb der Diözese, das auch Studenten aufnimmt von den anderen Inseln, Diözesen wie Kimbe, Bougainville und Kerieng. Wir haben etwa 102 Studenten im Seminar, wird geleitet seit 1993 von einheimischen Kräften. Europäer werden hinzugezogen als Lektoren, aber die eigentliche Leitung liegt in den Händen der einheimischen Priester. Wir haben Priester ausgebildet in Rom, in Ottawa, Kanada, in Löwen, in Belgien, und einige dieser Priester unterrichten hier jetzt am Priesterseminar. Anteil der Priester in der Erzdiözese Rabaul zurzeit unter 45 Priestern liegt bei 11, 12 europäischen Priestern, all die anderen Priester sind einheimische Priester. So, dass so langsam die einheimische Kirche auch nach außen hin sichtbar wird durch die Arbeit der Bischöfe, Priester. Wir haben etwa 125 einheimische Schwestern in einer Kongregation, die vom ersten Bischof gegründet wurde, 1912. Wir haben weitere 40, 50 einheimische Schwestern in anderen Kongregationen. Und der Zuwachs ist doch, möchte ich sagen, stetig, nicht überwältigend, aber stetig.
Ja, also die Kirche ist zu Hause auf Papua-Neuguinea. Sie genießt auch ein großes Ansehen, wie Sie eben schon sagten. Welche Rolle spielt sie aber, um mal auf den Titel unserer heutigen Sendung zur Sprache zu kommen, welche Rolle spielt die katholische Kirche für die Bewahrung des inneren Friedens im Lande? Es gibt ja, wie wir schon angesprochen haben, viele verschiedene Ethnien, viele verschiedene Sprachen und Kulturen. Welche Rolle spielt da die Kirche?
Es ist sicherlich keine einfache Frage, die sich stellen. Es ist vielleicht ein ganz kleiner Blick in die Geschichte. Ich möchte sagen, dass die bis zu 800 verschiedenen Stämmen in Papua-Neuguinea zusammengekommen sind, zusammengeschmiedet worden sind als eine Einheit, als ein einiger Staat, auch und hauptsächlich wegen der Evangelisierung der Menschen werden durch die Arbeit der verschiedenen Kirchen. Am Anfang gab es auch Zwistigkeiten zwischen den Kirchen, die dann aber Mitte der 50er, 60er Jahre mit dem Vatikanischen Konzil seit den letzten 40 Jahren nicht mehr so im Vordergrund stehen. Wir versuchen auf ökumenischem Gebiet mit den verschiedenen Kirchen zu arbeiten, obwohl es da heute Schwierigkeiten gibt in verschiedenen Sätzen, die nicht nur an den Ökumenismus nicht nur teilnehmen, sondern sträuben und dagegen arbeiten. Beitrag der Kirche heute ist sicherlich noch in sehr großen Sinne, dass wir im ganzen Lande Papua-Neuguinea zurzeit 1335 katholische Schulen haben, in denen eben auch über Frieden gesprochen wird und versucht wird, friedlich miteinander zu leben und auf Frieden zu arbeiten. Wir haben 3 Lehrerseminare, wir haben eine katholische Universität, 4 Ausbildungsstätten für Krankenschwestern, 2 Hospitäler, 99 Stationen. Und in all diesen arbeiten teilweise noch Missionare, einheimische Priester, einheimische Schwestern, Laien. Und ich denke, dass wir durch diese Arbeit den Frieden in Papua-Neuguinea unterstützen. So haben wir in unserem Lehrerseminar, zum Beispiel in Papua, in Rabaul, da haben wir etwa 550 Studenten. Und unter diesen Studenten junge Männer, junge Frauen von ganz Papua-Neuguinea, sodass die versuchen, zusammenzuführen als eine Einheit, sodass sie auch späterhin, wenn sie das College verlassen haben, auch weiterhin dann den Frieden leben. Das ist keine einfache Aufgabe. Wir haben auch viele Frauenbewegungen, die für Frieden arbeiten, Frieden unter Bougainville, 10 Jahre Bürgerkrieg, ist auch nur möglich gewesen aufgrund der Tatsache, dass die Kirchen zusammengearbeitet haben, die größten Kirchen, und sich ganz enorm eingesetzt haben. Ich war dort auch für 6 Jahre apostolischer Administrator auf Bougainville. In der Ausbildung, der Heranbildung der jungen Leute, in der Erwachsenenbildung durch die Universitäten und so weiter, denke ich schon, dass wir einen großen Einfluss haben. Aber auch einen Einfluss nehmen dadurch, dass wir eben eine prophetische Stimme zu erheben haben gegen Korruption im Lande, die sehr stark ist, oder gegen die Gewalt im Lande, dass wir da versuchen, doch mit den Menschen zu arbeiten, dass sie einsehen, dass dies nicht der richtige Weg ist zum Frieden. Weiterhin versuchen wir mit denen, die keine Stimme haben, eine Stimme zu sein, denen, die sozusagen weggeworfen sind, die in den Städten leben, keine Arbeit haben, die arbeitslos sind, die keinen Namen haben, möchte ich mal so sagen. Mit denen versuchen wir zu arbeiten und auch auf Frieden hin aufmerksam machen. So denke ich, dass die Kirche dort schon eine entscheidende Rolle spielt, auch in der Politik, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft selbst. Allerdings muss ich sagen, dass durch diese vielen kleineren Kirchen, Gemeinschaften und Sekten, die ins Land gekommen sind, doch auch eine Zersplitterung der Menschen, der Familien und der Gemeinschaften stattgefunden hat. So gehören, sagen wir mal, einem Dorf mit 300 Leuten Menschen 4, 5 verschiedenen Religionsgemeinschaften. Während der Woche arbeiten sie gemeinsam im Garten, Sonntag gehen sie zu verschiedenen Kirchen. Das ist sicherlich sehr friedensfördernd.
Herr Erzbischof, zum Abschluss unseres Gesprächs lassen Sie uns einen Blick nach vorne werfen. Im nächsten Jahr, 2008, findet in Sydney der nächste Weltjugendtag statt. Die Kirche Ozeaniens ist in diese Feierlichkeit, in diese Begegnung stark eingebunden. Wie bereiten Sie sich in Ihrer Diözese vor und was erhoffen Sie sich von diesen Tagen für Ihre Jugend?
Einmal das Weltjugendtagskreuz ist in Papua-Neuguinea gewesen und es hat einen sehr, sehr großen Eindruck auf die Menschen gemacht. Die Menschen haben es umarmt, sie haben Nächte durchgebetet, gesungen, gefeiert mit dem Kreuz. Nicht nur die Katholiken, sondern auch viele der United Church-Anhänger der früheren methodistischen Kirche, sodass da schon ein Stimulus, etwas in die Wege geleitet worden ist, was wir jetzt versuchen, weiterhin durchzuführen. Ich habe heute wieder 3, 4 Berichte von meinen Jugendarbeitern in unserer Diözese bekommen, in denen er mir mitteilt, inwieweit die Vorbereitungen laufen für die Teilnahme am Weltjugendtag in Sydney. Es haben sich bereits über 150 junge Menschen gemeldet und sind auch bereit, Gelder zu finden, um nach Sydney dann zu fliegen, nächstes Jahr, um an dem Welttag teilzunehmen. Ich denke, es wird auch für uns sicherlich ein Neuanfang, ein Aufbruch wieder sein. In den kommenden 2 Wochen wird der Bischof, der zuständig ist für die Jugend, hier in unserer Diözese sein, um das neue Programm der Jugend hier in der Diözese vorzustellen und dann auch weiterhin über den Weltjugendtag zu sprechen. Ich denke schon, dass es einen Einfluss haben wird. Wir müssen dann sehen, wie wir das nacharbeiten. Vorarbeiten ist vielleicht einfacher als die eigentliche Nacharbeit, die dann geleistet wird.
Herr Erzbischof Hesse, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen auch recht herzlich und wünsche Ihnen Gottes Segen.
Das war Weltkirche aktuell. Wir sprachen mit Erzbischof Karl Hesse von der Diözese Rabaul auf Papua-Neuguinea. Die schlechte Leitung dorthin bitten wir zu entschuldigen. Erzbischof Hesse war im letzten Jahr auf dem vom Kirche in Not organisierten Treffpunkt Weltkirche in Augsburg auch Teilnehmer einer Asien-Gesprächsrunde über die katholische Kirche in Asien. Wer sich für dieses Thema interessiert, kann bei Kirche in Not unentgeltlich eine DVD dieser Runde bestellen. Mit dabei waren neben anderen Kardinal Zen aus Hongkong, Bischof Hinder aus Arabien, auch ein Glaubenszeuge aus China, der jahrelang in Gefangenenlagern inhaftiert war. Rufen Sie bei Interesse also einfach an unter 089 für München 760-7055 oder bestellen Sie im Netz unter kirche-in-not.de. Bestellen können Sie ab sofort auch das Programmheft zum Kongress Treffpunkt Weltkirche 2008, also im nächsten Jahr in Augsburg, im April genauer gesagt, 11. bis 13. April. 4 Kardinäle, mehr als 20 Bischöfe, viele Persönlichkeiten aus Kirche, Kunst und Gesellschaft, viele geistliche Gemeinschaften werden wieder dabei sein. Sicherlich für alle, die im nächsten Jahr, im nächsten April kommen werden, ein großes Erlebnis. Nächste Woche ist der Sonntag der Weltmission. Dann wird uns Domkapitular Dr. Bertram Meyer von der Diözese Augsburg von seinen langjährigen Erfahrungen auf dem Gebiet der Glaubensverkündigung berichten. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Kirchweihsonntag. Bis nächste Woche dann. Aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.